Ja, einen schönen guten Morgen von meiner Seite und ich freue mich echt ganz arg, dass so viele meiner Einladung oder ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, gefolgt sind. Ich finde es echt richtig schön, dass ihr alle da seid. Ja, dass jeder da ist. Herzlich willkommen. So, und jetzt ist es tatsächlich so, ich kann ja keine normale Predigt halten, ne? Es geht einfach nicht. Ich streng mich immer wieder an, ja, aber es wird einfach nichts. Und so auch diesmal, also ich streng mich wirklich an, dass es einigermaßen normal ist, aber es klappt einfach nicht. Also bei mir muss immer irgendwas passieren, das wisst ihr ja. Irgendwas muss nass werden oder in Rauch aufgehen oder, genau, jetzt muss ich gucken, dass das die richtige Seite ist. So, jetzt. Und ich wollte ja nicht, dass das jetzt die ganze Zeit da steht, ne, während dem Lobpreis und so, deswegen die kleine Umbauphase. Genau. Ja, manche von euch wissen es, worum es heute geht, und zwar um Kirchengeschichte und Erweckung. Und ich muss euch sagen, ich fühle mich einerseits gut vorbereitet, andererseits aber auch gar nicht. Weil Kirchengeschichte ist, glaube ich, so groß und umfangreich, das kannst du einfach vergessen. Also ich meine, es gibt immer irgendeinen Aspekt oder eine Zeit, die man nicht auf dem Schirm hat oder eine Bewegung, Strömung und so, weil es einfach so riesig ist. 2000 Jahre sind halt echt eine lange Zeit. Also mein Name ist Matthias Hanstein. Ich bin geboren am 28. März 1971 in Darmstadt. Ich habe einen älteren Bruder und sein Name ist Johannes. Ja. Ich wuchs in einem guten, behüteten Elternhaus auf. Meine Mutter ist da. Ja. Sie weiß nicht so richtig, ob das so war, aber es ist so. Genau. Den Kindergarten und die Grundschule habe ich in Großzimmern besucht, die Hauptschule dann in Roßdorf. Und ja, ich verbrachte eigentlich eine sehr schöne Kindheit und Jugendzeit mit meinen Freunden. In der Schule war ich aber ein Außenseiter und wurde immer wieder gemobbt. Und später habe ich die Gemeinschaft im Jugendkreis, wo ich war, wirklich sehr genossen, da Freunde zu haben. Und so oder so ähnlich könnte eigentlich jeder von uns erzählen, oder? Ja, jeder von uns hat so seine Lebensgeschichte, ja. Und genau das trifft auch für die Kirche zu. Auch die Kirche hat eine Geschichte. Die Kirche hat eine Geburtsstunde. Ja. Sie hat verschiedene Phasen durchlaufen, Hochzeiten, aber auch sehr tiefe Zeiten, sehr dunkle Zeiten, wo die Kirche eigentlich nicht das war, was sie hätte sein sollen. Wir denken nur an die Kreuzzüge. Ja. So ein Irrsinn, ja, was da passiert ist im Namen der Kirche und im Namen Gottes, das muss man sich mal vorstellen. Genau, der Predigttext für heute, ich lese ihn mal vor, ich komme dann später nochmal drauf zurück, ist: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Und die Geschichte der Gemeinde ist ja so, alles ging los eigentlich mit Jesus, oder? Kann man sagen, oder? Nicht erst am Pfingsten, oder? Mit Jesus eigentlich, oder? Da kam wirklich Gottes Reich hier auf diese Erde. Wunderbar. Und dann, nachdem Jesus gestorben ist, auferstanden ist, hat er gesagt, wartet, bis ich wen sende? Den Heiligen Geist, ja, genau. Und dann kam der Heilige Geist an Pfingsten und die Kirche war geboren. Und es war wirklich, wie eine Geburt. Ja? Es war bam. Und dann war die Kirche da. Da war sie voll am Leben. Ja? Petrus, der vorher noch Jesus verleugnet hat, ja, sich ganz feige weggedreht hat, ja, stand jetzt vor einer Menge von Menschen und hat so klar und so deutlich einfach Gottes Wort ausgelegt in der Kraft des Heiligen Geistes und 3000 Männer, so steht's, kamen an einem Tag zum Glauben. Unfassbar. Oh, es ergreift mich einfach. Dann lesen wir in der Apostelgeschichte, wie es weiterging. Die Jünger und gerade auch Paulus hatte eine Begegnung mit Jesus und wurde dann auch gesandt zu den Heiden. Petrus hatte auch eine Begegnung, eine Vision, wo ihm ganz klar wurde, okay, das Heil, die Rettung gilt nicht nur für Juden. Es ist nicht nur für Gottes Volk. Ja. Es geht viel weiter. Jesus hat einen größeren Horizont. Ja. Und von dieser Apostelgeschichte entstand die römische Reichskirche. Die römische Reichskirche spaltete sich dann irgendwann auf in die Ost- und Westkirche. Die Ostkirche, aus dieser Kirche sind die ganzen, sind so mehr die orthodoxen Kirchen entstanden, also griechisch-orthodox und so. Und die Westkirche, daraus ist die katholische Kirche entstanden. Aus der katholischen Kirche gab es dann auch wieder eine Bewegung mit Luther. Wir haben es gehört von Rolando. Luther, mit ihm kam die Reformation und eine neue Kirche hat sich gebildet, die evangelische Kirche, ja, die lutherische Kirche. Aus dieser Kirche kam wieder eine Bewegung und zwar war das die Täuferbewegung. Eine Täuferbewegung, wo die Taufe ganz wichtig war und auch, das muss man echt sagen, und auch in dieser Täuferbewegung war es so, dass diese Menschen, die hatten ja einfach die Erkenntnis, hey, es gibt keine Kindertaufe, sondern die Taufe ist eine Bekenntnistaufe. Das heißt, ich muss wissen, Jesus ist da, ich bin schuld, ich tue Buße, ich kehre um von meinem Weg und dann lasse ich mich auf meinen Glauben hin taufen. Das ist eine Bekenntnistaufe. Ja? Und kleine Kinder, Babys, Säuglinge können das nicht. Und diese Täuferbewegung war so stark und die Menschen waren so ergriffen davon und es setzte dann auch eine Verfolgung ein. Von dieser Täuferbewegung, da sind Menschen gestorben für den Glauben, dass es eine Bekenntnistaufe gibt. Wahnsinn, Wahnsinn, wie viel positive Dinge in der Kirchengeschichte sind, aber auch wie viel Negatives immer wieder in diese Kirchengeschichte reinkommt. Dann sind die ganzen evangelikalen Gemeinden entstanden. Und aus den evangelikalen Richtungen die Pfingstler und Charismatiker. Und das ist jetzt so, wirklich nur so ein ganz, ganz, wirklich ganz grober Abriss von dem, was Kirchengeschichte eigentlich ist. Und Kirchengeschichte soll auch nicht das Hauptthema sein von uns heute, sondern eigentlich Erweckung. Weil mir ist nämlich aufgefallen, das sind zwei Paar. Das sind unterschiedliche Dinge, Kirchengeschichte und Erweckung. Klar ist, gehört das schon irgendwie zusammen, ja, aber es ist doch sehr unterschiedlich. Wir haben hier das, was Luther, gesagt hat, ja, diese Erkenntnis, gerechtfertigt durch Glauben. Nur durch Glaube. Du musst nichts tun. Glaube an Jesus. Glaube, dass er dein Retter ist. Glaube, dass er dich will. Dass du kein Produkt des Zufalls bist. Die katholische Kirche hat damit Riesengeld gemacht, Ablassbriefe zu verkaufen. Die Münze in dem Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Ja? Und so haben sie gemeint, man kann sich den Himmel erkaufen. Es fanden große Pilgerreisen statt zu irgendwelchen frommen Städten. Bis heute ist es so, dass sich viele Menschen verpflichtet sehen, das zu tun. Luther sah es anders. Und er hatte recht, weil es steht so in der Bibel. Im Galaterbrief steht, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wir können uns noch so sehr anstrengen. Wir können uns den Himmel nicht verdienen. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Es geht nicht. Und wenn du denkst, ja, aber ein bisschen muss man sich doch anstrengen. Heute Morgen darf ich dir sagen, vergiss es. Streng dich nicht an. Leg alles nieder. Und sag, Herr, ich kann nicht. Das zweite ist eben diese Bekenntnistaufe, die in der Täuferbewegung, diese große Erkenntnis, dass da jemand ist, der eine wirkliche Entscheidung trifft und sich dann auf diese Entscheidung hin taufen lässt. Diese Bekenntnistaufe, ganz, ganz wichtiger Punkt. In der Apostelgeschichte steht, in Apostelgeschichte 2, Vers 41, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das ist genau diese Stelle, wo Petrus gepredigt hat. Und so viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Und haben sich dann auch gleich taufen lassen. Also nur mal so am Rand, es gab kein Taufseminar. Ja, kein Taufseminar. Am selben Tag Taufe. Interessant. In Markus Kapitel 16 steht, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Dann ein ganz wichtiger Punkt, John Wesley, die methodistische Bewegung, da war ein ganz zentraler Punkt in dieser Erweckung, geheiligt durch Glauben und ein geheiligtes Leben. Die Methodisten waren und sind, denke ich, heute auch noch mehr oder weniger, je nach Gemeinde, glaube ich, sehr konsequent, ja. Sie sind sehr strukturiert Und das war ein ganz zentraler Punkt in dieser Erweckung, ja, geheiligt durch Glauben und ein heiliger Lebenswandel. Im 1. Korinther 6, Vers 9 bis 11 steht: Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden im Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Und interessant ist, mir begegnet es immer wieder in der Gemeinde, die Aussage, wir sind begnadigte Sünder. Da kräuseln sich mir die Zehennägel, weil das nicht in der Bibel steht. Steht nicht in der Bibel. Nirgendwo. Ganz im Gegenteil, Paulus schreibt an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen. Im 1. Korinther schreibt er an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus. Epheserbrief, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes an die Heiligen und Gläubigen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Philipper, Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind. Kolosserbrief, an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossee. Hat sich Paulus geirrt? War er verwirrt? Nein, er war nicht verwirrt. Er war ganz klar. Er hat das ganz klar gesehen. Menschen, die sich für Jesus Christus entschieden haben und mit ihm leben, sind Heilige. Mit Heiligungspotenzial. Deswegen haben wir den Korintherbrief. Da sehen wir, dass in dieser Gemeinde sehr viele Dinge gab, die nicht in Ordnung waren. Keine Frage. Heiligungspotenzial, sehr viel. Sehr großes Potenzial zur Heiligung. Aber nicht an begnadigte Sünder geschrieben, sondern an Heilige. Heilige. Dann eine große Bewegung auch, die adventistische Bewegung. Ganz zentraler Punkt in der adventistischen Bewegung, sagt der Name schon, Advent, die Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Eine wirklich spannende Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Theoretisch heute. Ja, wirklich, dass er, dass wir in dieser Erwartung leben. Ja, nicht nur einfach so in den Tag hinein, ja, sondern dass diese Erwartung unser Leben bestimmt, unser Handeln bestimmt. Ja. Weil das macht was mit uns, wenn wir nicht denken, ah ja, Jesus kommt bestimmt erst in 50 Jahren oder so. Nein. Die Bibel sagt das auch so. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Es gibt noch eine andere Stelle im Thessalonicher Brief, aber lese ich jetzt nicht. Da könnt ihr mir vertrauen oder könnt nachher noch mit mir reden, wenn ihr das wollt. Charles und Finney, zwei Prediger, kamen mit der Taufe mit dem Heiligen Geist. Jetzt weiß ich, okay, ja, das ist so ein sehr, sehr strittiges Thema, Taufe mit dem Heiligen Geist. Da haben sich schon größere Theologen die Zähne ausgebissen und Köpfe eingeschlagen. Fakt ist, es gibt die Taufe mit dem Heiligen Geist. Jeder, Gläubiger wird mit dem Heiligen Geist getauft. Wann diese Taufe stattfindet, kann man sich drüber streiten. In der Bibel steht Folgendes: Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. In Apostelgeschichte steht: Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie, gleich wie auf uns am Anfang. Da gedachte ich an das Wort des Herrn, wie er sagte: Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Für mich ist echt ein wichtiger Punkt bei der Taufe im Heiligen Geist, dass früher oder später diese Taufe im Geist eigentlich sichtbar wird im Glauben, im Leben eines Gläubigen. Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt dabei. Versteht ihr, wenn die Taufe im Heiligen Geist, und wir kommen ja dann noch zu dem nächsten Punkt, auch die Gaben des Heiligen Geistes, die ja dann auch folgen, wenn das nicht sichtbar ist im Leben eines Menschen, dann muss ich mich fragen, okay, was ist denn dann? Ist da wirklich etwas geschehen im Innern? Ist da Jesus eingezogen mit seiner Auferstehungskraft, die Tote lebendig macht? Kommen wir zu den Gaben des Geistes. Auch eine ganz coole Bewegung, wie ich finde, die pfingstlerische Bewegung, hat gestartet mit Pastor Seymour in L.A., Azusa Street. Unglaublich, was da passiert ist an Wundern auch, wie Jesus sich dort gezeigt hat. Also Menschen sind reihenweise gesund geworden von wirklich schwersten Erkrankungen. Es sind sogar Aufzeichnungen vorhanden, wo es heißt, dass ganze Gliedmaßen nachgewachsen sind. Also wirklich unfassbar und ganz, ganz tolle Zeugnisse. Auch, dass Menschen noch nicht mal das Gebäude betreten mussten, um ergriffen zu werden vom Heiligen Geist, der dort an diesem Ort war. Unglaubliche Kraft, die da gewirkt hat in dieser Azusa Street. Ganz toll. Die Gaben des Heiligen Geistes. Große Erweckung. Genau. Was man dazu sagen muss, ist, auch diese Erweckung sollte dann nach Deutschland gebracht werden und war, glaube ich, in Kassel, Nordhessen oder so irgendwo. Und dann sind da gute Dinge passiert auch, wirklich mächtige Dinge, aber es sind dann auch Dinge passiert, die nicht gut waren, die wirklich von einem anderen Geist waren, die, kann man zweifellos sagen, nicht von Gott geschenkt waren. Und daraufhin, auf dieses Ereignis, haben sich Gemeinden und verschiedene Leiter getroffen zu der Berliner Erklärung. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Diese Berliner Erklärung hat festgehalten, dass alles, was da geschehen ist, von unten kommt. Ich finde schon wichtig, dass als Leiter man wirklich über Dinge wirklich von Gottes Wort her auch Klarheit bekommt und was da Sache ist und so, dass man wirklich die Dinge prüft, keine Frage. Aber ich glaube, das, was da geschehen ist, ist wirklich auf der anderen Seite vom Pferd runterzufallen und zu sagen, es war alles schlecht. Es war alles von unten. Ich glaube, es war nicht so. Ich glaube, es sind Dinge geschehen, die nicht von Gott waren, aber ich glaube nicht, dass das alles schlecht war. Ja. Eine Stelle, ganz bekannte Stelle, für die Gaben des Heiligen Geistes ist in 1. Korinther 12. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Also die Bibel sagt ganz klar, es gibt die Taufe im Heiligen Geist und es gibt die Gaben des Heiligen Geistes. Und wenn das eine passiert ist, sollte eigentlich auch das andere geschehen, weil das eine Folge davon ist. Dann noch eine Erweckungsbewegung. Edward Irving, 1824, war da der einer der, es gab mehrere, aber eine der entscheidenden Personen, und zwar der fünffältige Dienst. Und im fünffältigen Dienst, der da aufkam, auch dieses Apostelamt, ja, aus dieser Bewegung sind zum Beispiel auch diese apostolischen Kirchen entstanden. Und der fünffältige Dienst, es gibt ja eine ganz bekannte Stelle im Epheserbrief, die möchte ich euch lesen. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. So, jetzt frage ich manchmal Leute, für was, also es sind ja im Prinzip Dienste für die Gemeinde, oder? Da steht, zur Zurüstung der Heiligen. Wofür hat Gott Evangelisten gegeben? Der Gemeinde. Da steht, es ist für die Gemeinde. Was sollen die Evangelisten in der Gemeinde? Was machen die? Weil die Gläubigen, die glauben ja schon, oder? Muss man die bekehren? Dafür sind doch Evangelisten da. Was machen also die Evangelisten in der Gemeinde? Die anderen Dienste können wir alle irgendwie einordnen, ne? So im Gemeindedienst. Aber die Evangelisten, die sollen doch nicht in der Gemeinde evangelisieren, die sollen doch draußen evangelisieren. Genau. Und an diesem Begriff, an diesem Dienst, an dem evangelistischen Dienst, können wir diesen Vers verstehen. Er ist nämlich so gemeint, Evangelisten bilden in der Gemeinde andere zum Evangelisten aus. Ich sehe deinen Groschen, der gefallen ist. Evangelisten bilden andere in der Gemeinde zum Evangelisten aus. Ist die Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Und so sind auch alle anderen Dienste, die hier stehen, zu verstehen. Der Prophet hat natürlich ein prophetisches Wort auch für die Gemeinde. Auch geht der Evangelist, sonst wäre er kein Evangelist, auch zu anderen Menschen und sagt ihm das Evangelium. Aber alle diese Dienste sind auch nach innen in die Gemeinde. Der Apostel sucht sich jemand, der auch ein Apostel werden kann, auch ein Gesandter, einer, der das große Bild hat, das große Ganze im Blick, der gut strukturiert ist, der einen Plan hat. Und der Prophet sucht sich auch einen Menschen, der indem er auch diese Gabe sieht, prophetisch zu reden. Und der Hirte sucht sich auch Menschen, die andere anleiten können. Und der Lehrer sucht sich auch Menschen in der Gemeinde, die eine Lehrbegabung haben und bildet sie aus zum Lehrer. So ist diese Stelle zu verstehen. Das ist wunderbar. Wunderbare Erkenntnisse. Was passiert ist, ich muss die richtigen Blätter nehmen, jetzt wird es schwierig. Am Anfang in der Apostelgeschichte waren diese Punkte alle vorhanden. Alle diese Dinge waren präsent. Erst mit der Kirchengeschichte, wie es weiterging, mit der römischen Reichskirche, aber vor allen Dingen auch mit der katholischen Kirche, kamen Tradition um Tradition auf all diese Erkenntnisse und Erweckungen. Eine nach der anderen. Man könnte eigentlich sagen, dass die Traditionen, die dazu kamen, eigentlich diese anderen Punkte abgelöst haben. Und es wurde immer schwächer und schwächer. Genauso wie jedes Papier, das ich hier drauflege, lassen die wunderbaren Erkenntnisse, die wunderbaren Anweisungen, die wir haben in der Bibel, verblassen. Das Kreuz, dass Jesus gestorben ist, das ist eigentlich bei allen Kirchen, kann man sagen, präsent. Ja. Das ist der einzige Punkt. Aber alles andere wird immer schwächer und schwächer. Und ist es. Ja, das sind schon die nächsten. Und genauso ist es, wenn Traditionen biblische Lehre ersetzen. Genau das passiert. Die wichtigen Erkenntnisse, die Erweckungen, das, wo Leben drin ist, das verblasst immer mehr. Und das ist fatal. Das ist wirklich fatal. Das ist tödlich. So, jetzt muss ich hier was holen. Was jetzt bei der Erweckung geschieht, ist Folgendes. Man sieht es ein bisschen besser, ne? Kann man wieder lesen, ne? Genau das passiert bei Erweckung. Der Heilige Geist kommt und bewirkt etwas und diese Tradition, dieses Menschliche, was da hineingekommen ist, wird durchnässt. Ich hätte es gerne mit Öl gemacht als Bild für den Heiligen Geist, aber ich glaube, Freddy hätte das dann nicht so witzig gefunden, wenn ich da mit Öl rumschmiere oder so. Genau deswegen habe ich Wasser genommen. Ja, ihr versteht's. Genau. Und dann sind auf einmal all diese wunderbaren Punkte wieder sichtbar, oder? Ist das nicht cool? Und das ist genau das. Das ist genau das, was Erweckung ist. Erweckung, da weckt uns Gott auf. Deswegen heißt es Erweckung. Hey, werd wach. Hör auf, halt nicht fest an Traditionen, sondern mach das alles weg. Komm wieder zurück zu wirklich biblischer, zu wirklich biblischem Fundament. Mach es so, wie es in der Bibel steht. Aber ihr werdet es nicht glauben. Es passiert immer wieder. Ich brauche ein bisschen Zeit. Es passiert immer wieder in der Kirchengeschichte, dass verschiedene Dinge betont werden und andere nicht. Und dann haben wir eine Kirche, die ein bisschen was hat von Apostelgeschichte. Aber Menschen haben Gefallen einfach an dem, was sie sich ausdenken. Und wo ihre Vorlieben sind, und deswegen gibt es immer wieder Bewegungen, und deswegen habe ich gesagt, das sind zwei Paar Schuhe. Natürlich, also aus jeder Erweckung, ja, sind ganz wunderbare Dinge entstanden, aber aus jeder Erweckung sind auch wieder, nachdem es eine Weile ging, sag ich mal, sind Dinge entstanden, die sehr einseitig waren. Und dann gab es immer mehr Abspaltung, immer mehr Denomination. Ja? Gerechtfertigt durch Glauben, wunderbar. Bekenntnistaufe, ja. Aber was ist mit dem geheiligten Leben? Geheiligt durch den Glauben. Was ist mit der Erwartung des Herrn? Was ist mit der Taufe im Heiligen Geist? Was ist mit den Gaben des Geistes, was ist mit dem fünffältigen Dienst, das ist nicht so wichtig. Wir wissen, dass es das gibt, aber es ist nicht so wichtig und wir praktizieren es auch nicht so. Dann sieht es so aus. Aber das ist nicht gut. Gott will das nicht. Gott hat ein anderes Bild für uns. Er möchte kommen. Mit seinem Wasser, mit dem lebendigen Wasser und möchte uns erwecken. Er möchte uns erwecken, dass wir wirklich begreifen und verstehen, dass wir uns nicht nur zufrieden geben mit wenigen Punkten, sondern er möchte, dass wir ein Leben haben in geistlicher Fülle. Also weg damit. Wie gesagt, jede Erweckung fängt gut an. Aber dann kommen auch immer wieder menschliche Sichtweisen. Und es findet eine Überbetonung statt von einzelnen Punkten. Und die sind anscheinend, sind diese Punkte viel wichtiger als die anderen. Deswegen muss man sie ja auch so betonen. Oh, das ist falsch rum. Und die anderen, die können wir vernachlässigen. Und schon haben wir so eine, ja, typisch charismatische Gemeinde, wo der Heilige Geist ganz wichtig ist und die Gaben des Geistes ganz wichtig sind, aber das geheiligte Leben gar keine Rolle spielt. Und die Rechtfertigung aus Glauben, das gar nicht so betont wird, wo man auch den Herrn nicht so erwartet vielleicht. Ist das gut? Der fünffältige Dienst kommt vielleicht auch zu kurz in so Gemeinden. Jede Erweckung hat gut begonnen. Aber wir müssen einfach uns immer hinterfragen. Wir müssen uns immer hinterfragen. Wie ist mein Leben? Lebe ich als erweckter Christ? Ist mein Leben erweckt? Oder bin ich am Schlafen? Bin ich irgendwo eingeschlafen? Habe ich etwas aus der Bibel ersetzt durch meine Vorlieben, durch meine Traditionen, weil es meinem Wesen entspricht? Ja? Und bin ich nicht bereit, mich zu demütigen vor Gott und zu sagen, Herr, ich will das nochmal überdenken. Jetzt kommen wir zum Predigttext. Hat eine ganze Weile gedauert, gell? Ja. Der Predigttext ist: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Lasst mich euch heute Morgen etwas sagen. Diesen Vers möchte ich uns als Gemeinde heute zusprechen. Gemeinde, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Ich glaube, wenn wir demütig werden vor Gott und zugeben, dass wir Dinge nicht getan haben oder anders gesehen haben, dann wird Gott uns eine Erweckung schenken. Aber ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass wir einsehen, gilt nicht nur für unsere Gemeinde, sondern es gilt, glaube ich, für ganz viele Gemeinden. Ja? Dass wir einsehen, hey, wir brauchen alle Punkte. Es gibt ja noch viel mehr Punkte. Das ist ja auch nur ein kleiner Ausschnitt aus dem, was die Bibel sagt, ja, für ein Leben mit Gott. Aber einfach nicht zu sagen, ich weiß, das habe ich alles schon gehört, da habe ich schon Bücher drüber gelesen. Versteht ihr, diese Haltung, ich weiß, ist genau dieselbe Haltung wie die Pharisäer. Als Jesus mit ihnen ein Streitgespräch hatte. Und dann ging es ja darum, und dann haben die Pharisäer gesagt, wir wissen, ja, wir wissen, wessen Kinder wir sind. Ja, wir sind Kinder von Abraham. Sie haben gar nicht verstanden, was Jesus ihnen sagen möchte. Sie waren wie vernagelt. Und so sind wir auch oft vernagelt für Dinge, die uns der Herr wirklich zeigen möchte. Aber es geht wirklich um Kleinwerden vor dem Herrn. Dass wir klein werden vor ihm. Und dass wir zugeben, Herr, ich möchte Dinge überdenken. Sag du mir. Ich möchte es von dir wissen, was du mir Gutes gegeben hast. Und ich möchte es nicht vergessen, was du mir Gutes gegeben hast. Als Gemeinde, aber auch persönlich. Und dazu kommen wir jetzt. Wie alles im Leben hat alles zwei Seiten. Ich weiß nicht, wo ihr alle herkommt und was ihr gemacht habt und wie euer Hintergrund ist oder bei manchen weiß ich das, aber nicht bei allen. Und die Frage ist, auch an mich, ganz klar an mich auch und wie an mich. Welches Papier legen wir über unser geistliches Leben? Welches Papier? Ist der Alltag? Sind es irgendwelche Beziehungen? Welches Papier legen wir drüber? Über all die guten Dinge, die Jesus uns gezeigt hat und auch gegeben hat, über was legen, was ist das? Was wir immer wieder drüber legen, was uns beschäftigt, anders irgendwie. Gute Dinge, die in unserem Leben immer mehr verblassen. Immer mehr verblassen, weil es gibt ja so viel zu tun. Man muss doch was für die Gemeinde machen oder für die Ranger. Und ist doch ein frommes Werk. Und es verblasst immer mehr. Beziehungen zum Vater, die Beziehung zum Sohn, dass uns der Heilige Geist führen und leiten darf, wo wir sind, dass er in unser Leben hineinsprechen darf. Egal, ob wir einkaufen oder Wäsche waschen oder arbeiten, darf der Heilige Geist sagen, darf er dir was sagen, was du anders machst, darf er dich unterbrechen. Gute Dinge. Und so kann es sein, dass wir uns ganz langsam, Stück für Stück, immer mehr entfernen. Vielleicht hat das geistliche Leben, das Gott geschenkt hat in deinem Leben, mal sehr gut angefangen. Und du hattest ein Feuer, du warst ergriffen. Du wolltest etwas machen für ihn, weil dein Herz gebrannt hat vor Liebe. In der Offenbarung gibt es ja die 7 Sendschreiben. Und da ist mir so ein Sendschreiben ist mir so wichtig geworden. Und zwar ist das das Sendschreiben nach Ephesus. Und Jesus sagt da wirklich auch Positives. Jetzt muss ich gerade gucken, ob ich es finde. Ich habe es nicht rausgesucht. Ja, hier. Dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt der, die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und du hast sie als Lügner erkannt und du hast Schweres ertragen und hast standhaftes Ausharren um meines Namens willen, hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Und dann kommt's. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Krass, oder? Ist richtig krass, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Nach dieser Beschreibung ist die Gemeinde in Ephesus wirklich bewährt. Sie hat einiges gemacht. Einiges erduldet, einiges ertragen. Aber genau das, dieses erste Feuer, das, was Jesus eigentlich von uns am meisten will, diese Liebe zu ihm und dass wir uns einfach hingeben zu ihm, das war anscheinend weg. Und das ist nicht gut. Jetzt habe ich etwas vorbereitet. Es wird echt spannend für euch. Und zwar habe ich hier genau dieselben Zettel. Ihr könnt mal ausprobieren, ob ihr darauf was schreiben könnt. Sie sind sehr, die könnt ihr gerade mal durchgeben. Die sind sehr leicht. Sehr fein. Vielleicht könnt ihr eure Bibel nehmen als Unterlage. So, ich gehe mal hier durch. Und ich möchte, dass ihr auf diese Zettel Dinge aufschreibt, die euch abhalten davon, diese Beziehung zu leben. Was euch vielleicht müde gemacht hat, wo etwas zwischen euch und Gott gekommen ist. Schreibt es auf das Papier auf. Sind die Stifte alle rumgegangen? Habt ihr alle einen Stift? Wer braucht noch einen Stift? Ich hoffe, dass er schreibt. Bitte. Lass mal gucken. Gibst du mir auch noch so einen Zettel? Danke. Darf ich jetzt den Stift haben? Danke. So, ich glaube, die meisten sind fertig. Ich möchte noch mal den Predigttext lesen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Ich bin mir sicher, dass Gott in deinem Leben schon viel Gutes getan hat. Er hat dich reich beschenkt. Die Frage ist, willst du dich daran erinnern und in Dankbarkeit leben? Nah bei ihm, nicht fern von ihm, nah bei ihm. Dass nichts zwischen dir und Jesus ist, kein dünnes Blatt soll dazwischen kommen. Das sind ja ganz dünne Blätter. Kein dünnes Blatt soll sich dazwischen quetschen, zwischen Jesus und dich. Keine Vorlieben, keine Tradition, nichts soll sich dazwischen schieben. Alle, die jetzt so einen Zettel geschrieben haben, lade dich ganz herzlich ein, am Ende des Gottesdienstes für sich beten zu lassen. Damit das, was du auf den Zettel geschrieben hast, seine Macht verliert in deinem Leben. Damit Dinge offenbar werden und es die Macht und die Kraft verliert, dein Leben zu beherrschen. Das ist ein Angebot. Ihr dürft es gerne machen, ihr müsst es nicht machen, aber es wäre schön, wenn ihr es macht. Bringt den Zettel mit und dann beten wir genau für die Sachen. Und sind gespannt, was Gott tut. Amen. Und ich finde, das nächste Lied, das wir singen, das ist eigentlich so eine coole Antwort. Ist wirklich, ist unglaublich, wie die Lieder heute zu diesem Sonntag gepasst haben und zu dem, was ich sagen wollte. Genau. Singen wir das letzte Lied miteinander. Und noch eine Sache, ich habe ja auch so einen Zettel geschrieben, ja. Also für mich sollte auch jemand beten.